together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder zurück bei Mit Milch und Zucker mit einer Special-Folge und deswegen rede ich jetzt auch gar nicht so lange und übergebe gleich an dich. Wer bist du und was machst du hier?
Hallo. Ja, danke schön, dass ich die Folge übernehmen darf. Ich heiße Conny und ich bin schon mal bei Milch und Zucker gewesen. Und zwar war ich als Gast dabei zum Thema Scham. Und heute habe ich die Folge übernommen und werde die Moderation machen. Falls ihr die Folge von mir noch nicht gehört habt, ich bin Sexualpädagogin, Sexualberaterin und Beckenbodentrainerin in Wien. Und deshalb freue ich mich besonders über die heutige Folge, nämlich zum Thema Blut. Wieso Blut? Ganz einfach, als Sexualpädagogin kommen mir natürlich ganz viele Mythen entgegen zum Thema Menstruation. Mit denen befasse ich mich sehr oft und deshalb freue ich mich, dass ich heute als Gast dabei habe, die Annemarie von der Erdbeerwoche. Und wir werden uns heute mit dem Thema Blut befassen.
Hallo, ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Wir fangen jetzt trotzdem mal mit den Questions to go an, würde ich mal sagen. Also ganz schnell, Frage, Antwort, Großstadt oder einsame Insel?
Großstadt.
Strand oder Berg?
Strand.
Mit dieser Person würde ich gerne mal Kaffee trinken.
Bibi Langstrumpf.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war?
Ich lese immer sehr viele gleichzeitig. Tatsächlich von der Margarete Stokowski, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche, untenrum frei gelesen. Vor kurzem kann ich jeder und jedem weiterempfehlen.
Inspiration hole ich mir von?
Den vielen Frauen in meinem Umfeld, mit denen ich zu tun habe und die mich eigentlich jeden Tag inspirieren. Sowohl im Großen als auch im Kleinen.
Früher wollte ich werden.
Also es hat angefangen mit den klassischen Ballerina-Träumen. Dann wollte ich Tagesschau-Sprecherin werden, weil ich damals in den 80ern oder Anfang der 90er die Bläser von den tatsächlich Moderatorinnen immer so wahnsinnig cool fand. Kurze Erinnerung, ich meine Schulterpolster und knallige Farben.
Würdest du wieder den Weg in die Selbstständigkeit wählen?
Also bei mir persönlich war es so, dass ich tatsächlich nie selbstständig werden wollte. Also das war nie in meiner Lebensplanung eigentlich vorgesehen, wenn ich jetzt so 10, 15 Jahre zurückdenke. Und hätte mir damals jemand erzählt, du wirst dein Geld mal mit Blut verdienen. Und zwar mit positivem Blut. Dann hätte ich ja der Person wahrscheinlich irgendwie gesagt, bist du völlig irgendwie daneben und hätte den Scheibenwischer gezeigt. Aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gewählt habe und möchte eigentlich im Moment auch nicht zurück. Und es ist nicht für jede Person passend, glaube ich, auch dieser Weg oder dieses Leben des Selbstständigseins, weil es ist natürlich auch knallhart. Aber ich würde es wieder machen, ja.
Bist du Feministin?
Ja, klar.
Genderneutrale Toiletten, ja oder nein?
Also ich glaube, das Wichtigste an einer Toilette ist, dass sie sauber ist. Wer da drauf geht, ist, glaube ich, völlig irrelevant.
Tasse oder Tampons?
Also ich persönlich bin vor tatsächlich 2010, das heißt vor 9 Jahren, auf die Menstruationskappe umgestiegen und habe da eher meine ersten Schritte in die Richtung gewagt, also auch wo die Erdbeerwoche gestartet ist. Da gab es ja auch diese Produkte noch überhaupt nicht in Österreich oder Deutschland verfügbar. Und wir sind auf das Produkt gestoßen und das ging es mir, so wie ganz vielen Frauen, die einfach da umgestiegen sind, hey, das funktioniert, das ist ein total cooles Produkt, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das war ein klares Zeichen, dass auch einfach diese Produkte Potenzial haben und dass sie einfach auch ein ganz anderes Verhältnis eben zum Thema Menstruation und zur eigenen Blutung auch vermitteln können. Natürlich das ein oder andere Notfalltampon in der Tasche, dann aber bitte Bio, habe ich natürlich auch, ja.
Questions to go sind geschafft. Erste Hürde ist überwunden. Wir werden auch gleich aufs Thema eingehen, aber zu Beginn haben wir unsere Mit Milch und Zucker Einstiegsfrage und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt nicht nur darum, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern auch in welcher Gesellschaft du ihn getrunken hast, ob der besonders schön war, ob das irgendein besonderer Anlass war oder ob es irgendwie eine Reise war, auf der du ihn getrunken hast.
Schöne Frage. Ich habe schon sehr viel guten Kaffee getrunken, auch sehr viel schlechten, weil ich ja aus Deutschland komme grundsätzlich, wo es ja sehr oft Schloderwasser serviert wird. Und bin tatsächlich auch, also ich wohne jetzt ich bin zum Studium nach Österreich gekommen und habe da auch die Kaffeekultur kennengelernt und mag das eigentlich ganz gerne, diese Kaffeehauskultur, das habe ich ein bisschen mit aufgenommen und adaptiert. Und wichtig bei Kaffee finde ich auf jeden Fall, dass er einfach Fairtrade ist. Ja, also das ist einfach diese Komponente mit, wo kommt der Kaffee her und kann ich ihn trinken, ohne dass er dementsprechend noch größeren ethischen Ballast auf sich hat, oder CO2 hat er sowieso, weil er natürlich nicht in unseren Breitengraden angebaut wird. Das ist mir ganz wichtig bei Kaffee. Ansonsten denke ich da gerade tatsächlich auch an einen Kaffee in meinem letzten Urlaub mit einem tollen Milchschaum.
Es geht nichts über Milchschaum. Worauf bist du stolz?
Ich glaube, mittlerweile kann ich und das ganze Team von der Erdbeerwoche auf ganz viele Dinge stolz sein. Und eine Zahl ist tatsächlich, dass wir die letzten Jahre es geschafft haben, dass wir mehr als 5 Millionen konventionelle Hygieneprodukte durch unsere Alternativen ersetzt haben. Und wow. Das Schöne ist, dass, und das ist auch das Schöne an dem ganzen Thema, dass es natürlich nicht darum geht, was mache ich persönlich, sondern da haben einfach alle unsere Kundinnen dazu beigetragen, und das ist die ganze Erdbeerwoche-Community. Und das ist einfach was Schönes, auch Verbindendes, was auch das Thema Menstruation einfach immer mit sich bringt. Weil wir sind sehr viel international unterwegs, und es ist egal, ob das tatsächlich Wien, Berlin oder Delhi oder ansonsten irgendwie Südindien ist, wo wir auch schon unterwegs waren, oder Kenia. Man bespricht mit allen Frauen die gleichen Themen, und das hat wirklich was sehr Verbindendes und Schönes auch bei diesem Thema.
Sehr schön. Apropos Erdbeerwoche, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was macht die Erdbeerwoche genau?
Ja, also wir sind, Bettina Steinbrugger, meine Mitgründerin, und ich sind aus der Nachhaltigkeitsszene eigentlich. Also wir waren beide aktiv im Bereich Corporate Social Responsibility, das heißt, hatten mit Unternehmen zu tun, die eben ihre Wertschöpfungskette zum Beispiel ökologischer gestalten wollten und denen einfach das Thema Unternehmensverantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit wichtig war. Und wir hatten damals eine Art Mädels-Nachhaltigkeitsstammtisch, und es wurde uns ein E-Mail aus 5 Quellen zugeschickt, wo auf das Thema konventionelle Tampons und problematische Stoffe in diesen Tampons hingewiesen wurde, weil damals gab es einen Test von Ökotest, und der hat eben auf gewisse bedenkliche Stoffe hingewiesen. Und dann hatten wir in diesem Mädels-Stammtisch mal besprochen, so, wieso haben wir, hier mit Ökotanten, noch nie über dieses Thema nachgedacht. Was ist in den Tampons und Binden drin, und vor allen Dingen einfach in diesen Produkten, die wir an der empfindlichsten Stelle von unserem Körper tragen, an oder in. Und das natürlich für viele Stunden, wieso haben wir doch noch nie drüber nachgedacht und das noch nie hinterfragt. Und haben da relativ lang drüber diskutiert und sind dann relativ schnell auch auf einfach das Thema gekommen, naja, es handelt sich halt nach wie vor um ein Tabuthema. Und das hat die Industrie einfach geschafft über Jahrzehnte, dass Frauen einfach diese Produkte nicht hinterfragen, dass sie in den Supermarkt gehen, diese Produkte kaufen und eben nicht drüber nachdenken, aus welchen Materialien sind diese Produkte gemacht, wo kommen die her, wer stellt die überhaupt her, was für Lieferdistanzen haben die zum Beispiel auch hinter sich. Und da haben wir dann gesagt, so irgendwie, Moment, das ist, wieso ist das so? Und haben dann einen Schritt weiter gedacht und geforscht und recherchiert. Und wir haben wirklich auch das erste Jahr nichts anderes getan, als wirklich auch recherchiert, was passiert auf der ganzen Welt zu diesem Thema. Und da darf ich nochmal erinnern, es war 2010, 2011, also das war noch eine ganz andere Geschichte, da gab es ja Instagram noch nicht mal. Und also zumindest nicht in unseren Breitengraden. Das heißt, alles, was so Period Positivity angeht, da waren wir noch meilenweit entfernt, sondern da war es tatsächlich so, dass einfach über das Thema Menstruation noch nicht mal auf Social Media gesprochen wurde. Und dann sind wir Gott sei Dank mittlerweile schon einen Schritt weiter. Und ein Rechercheergebnis damals war auch, dass wir herausgefunden haben, es ist eben eine gesetzliche Lücke, dass auf den Tamponpackungen draufstehen muss, was drin ist. Und das ist hier in Österreich so, das ist in Deutschland so, das ist in der ganzen EU so. Das heißt, wir Frauen tappen da einfach komplett im Dunkeln, und klarerweise hat die Industrie eben kein Interesse daran, dass eben zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt Binden oder Slipanlage erwähne, dass da zum Beispiel auch die Duftstoffe drauf sind, die da drin sind. Und da haben wir dann gesagt, eigentlich kann es das nicht sein, und wollten tatsächlich einfach nur eine Aufklärungsplattform gründen und sind sehr schnell auf diesen Namen Erdbeerwoche gekommen, weil es einfach was Positives ist, weil wir einfach Frauen ein bisschen anderen Ansatz auch mal wieder zu ihrer eigenen Menstruation vermitteln möchten, und das möchten wir mit Fakten und Humor vermitteln, und da ist eben auch der Name Erdbeerwoche ganz wichtig.
Ich habe mal mit einer Kollegin in der Schule drüber geredet, über die Erdbeerwoche, und sie hat gemeint, sie findet den Namen total blöd, weil sie versteht überhaupt nicht, warum man das nicht so nennt, wie man es halt nennt. Und ich habe dann gemeint, okay, aber wie willst du es nennen? Ein Unternehmen, das sich mit Monatshygiene auseinandersetzt. Willst du es Monatshygiene-Produkt-Shop nennen oder keine Ahnung?
Genau, also das wäre die eine Variante, Monatshygiene-Produkt-Shop,
schön,
wo du etwas kaufen kannst.com oder blutendevagina.org. Also klar, das ist natürlich, das hat zwei Seiten. Eine Sache, warum wir natürlich auch Erdbeerwoche heißen, ist das, dass wenn du eine Erdbeere in der Mitte auseinanderschneidest und dir mal anschaust, wie das aussieht, dann überlasse ich das jetzt mal in dem Kopfkino von jeder und jedem einzelnen Hörer, was du siehst. Das heißt, das ist aber auch einfach ein Fakt, genau, dieses genaue Hinschauen. Genauer hinschauen, hinterfragen und auch wenn im ersten Moment ja, du Dinge vielleicht nicht verstehst, ja, einfach vielleicht nochmal auch hinter die Kulissen blicken.
Jetzt fragen sich alle zu Hause, aber wenn ich jetzt Erdbeeren kaufe, es ist noch nicht Erdbeersaison, das ist nicht nachhaltig. Jetzt müssen sie so lange warten, bis wir Erdbeersaison haben.
Also wir haben Gott sei Dank bald Erdbeersaison, es ist schon Mai.
Auch wenn sie es nicht so anfühlt.
Auch wenn sie es nicht so anfühlt, also in einem Monat, dann haben wir schon Erdbeersaison. Und Erdbeeren ist auch noch ganz wichtig, die sind ja auch sehr gesunde Früchte. Und gerade das Thema Ernährung und Zyklus ist ja auch einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch den meisten Frauen nicht bewusst ist. Ja? Also, dass sie da einfach auch wirklich teilweise in gewissen Zyklusphasen auch eben ihren Körper ein bisschen unterstützen können mit dementsprechender Ernährung. Und Erdbeeren haben zum Beispiel auch Eisen, Folsäure und so weiter. Das heißt, auch für den Zyklus sind Erdbeeren wichtig und das ein weiterer Konnex zur Erdbeerwoche.
Sehr schön. Ich habe mal gelesen, dass Erdbeeren eigentlich zu Nuss Gewächsen zählen, weil die kleinen Kügelchen außen nussartig sind. Hat mir ein bisschen meine Weltanschauung zerstört. Okay, das heißt, ihr habt gemeinsam gegründet. Wie ernst wird man genommen, wenn man als Frau ein Unternehmen für Monatshygiene gründet? Vor allem von Männern zum Beispiel.
Also von Männern wird das grundsätzlich sehr positiv aufgenommen, weil natürlich, also wer sollte sich besser mit dem Thema Monatshygieneprodukte auseinandersetzen als Personen, die diese Produkte selber nutzen? Das heißt, es ist ein ganz großer Glaubwürdigkeitsfaktor, den wir dadurch klarerweise haben und das ist biete ich auch immer Frauen an, sich das zu überlegen. Bei vielen großen Firmen, denen ist das Thema Frauengesundheit, so wie wir das angehen, natürlich jetzt, ich unterstelle es jetzt mal, nicht ganz so wichtig wie uns oder wie einfach jede Kundin bei uns wichtig ist und die wir einfach unterstützen wollen, ja, auch bei ihrer Menstruation, bei ihrem Zyklus. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Glaubwürdigkeitsfaktor, der uns einfach extrem wichtig ist, dass wir einfach ein Unternehmen von Frauen für Frauen sind. Und natürlich, also klar, wir in der Startup-Szene, wenn dann mal zwei junge, taffe Frauen auftreten in diesem Boys Club, und das ist es de facto noch immer, mit einem Tabuthema noch dazu, wo viele einfach auch teilweise überfordert sind, auch einfach keine Sprache haben, über das Thema zu sprechen. Und wenn man dann mal eben ganz ungezwungen die Worte Menstruation, Vulva, Vagina, Eisprung in einem Satz erwähnt, dann sind einfach davor natürlich auch viele überfordert. Ja? Aber das ist Teil unserer Arbeit, dass wir einfach auch die Dinge benennen und auch in diesem Boys Club der Startup-Szene tatsächlich besetzen und uns positionieren. Aber grundsätzlich, ja, sind wir sehr froh und sehr dankbar, dass wir tatsächlich großenteils positive Rückmeldungen bekommen. Auch von Männern. Und man darf ja nicht vergessen, die Hippie-Generation der Männer, die jetzt, ich sage mal, in Vorstandspositionen sind, teilweise auch das, ja, die haben teilweise nochmal ein anderes Verhältnis. Ja? Also es gibt ja immer Trends und Gegentrends, ja auch eben beim Thema Aufklärung. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass die ein bisschen offener sind, ja? Diese Generation. Ganz spannend, aber das sind jetzt persönliche Einschätzungen und Erfahrungen.
Ich weiß noch, ich habe ja vor etwas mehr als einem Jahr von euch eine Menstruationstasse bekommen und getestet und einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Übrigens der beliebteste Blogbeitrag.
Cool, freut mich.
Noch immer. Und ich habe damals auf Instagram dann auch gepostet über die Menstruationstasse und ich habe in einer Story gezeigt, wie ich sie ausgekocht habe und habe von ganz vielen Leuten irgendwie Rückmeldung bekommen, so, boah, du bist ja total mutig. Und ich habe mir nur gedacht, was ist daran jetzt mutig? Ich koche eine Tasse aus, ist jetzt nicht so spannend. Und das kam aber nur von Männern. Die Frauen waren eher so, wie funktioniert das? Was ist das? Und die Männer waren so, boah, voll mutig und waren total neugierig. Fand ich sehr spannend.
Ja, also die Erfahrung haben wir tatsächlich auch. Also die zum Beispiel auch mit unserem Schulprojekt. Da werden wir vielleicht später nochmal ein bisschen näher drüber sprechen. Aber wir gehen ja mittlerweile unserer Lernplattform Ready for Red auch an Schulen.
beziehungsweise Schulen, Lehrkräfte, wie sie auch die Lernplattform im Unterricht einsetzen können. Und auch von den Jungs ist da großes, großes Interesse. Und natürlich ist es auch für Jungs spannend, wenn Frauen sich mit ihrem Körper auskennen, klarerweise. Und einfach wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen können und sollen.
Stimmt. Ich habe auf Instagram ein bisschen nachgefragt, welche Mythen und oder auch blöden Sprüche Personen schon über die Menstruation gehört haben. Und die würde ich ganz gerne mit dir ein bisschen durchgehen, weil ich sie sehr spannend fand. Und das erste und ich glaube auch bekannteste Gerücht ist, die Menstruation ist unsauber. Was sagst du dazu?
Ja, also da muss man sich wirklich überlegen, dieses Unreinheit, ja, das ist was, was seit Jahrtausenden ja mittlerweile von Generation zu Generation weitergetragen wird. Also das ist ja auch in ganz, ganz vielen Weltreligionen verankert eben, leider, ja, dass Frauen unrein sind während ihrer Menstruation. Und wir haben ja bei unserem Dreh in Indien die Dokus übrigens noch unter verbotene Tage auf YouTube ersichtlich und dauert eben so eine halbe Stunde. Und da haben wir auch mit Frauen gesprochen, die tatsächlich im Jahre, ich meine, das war 2016, aber ist noch nicht so lang her, uns erzählt haben, sie müssen nach wie vor einmal im Monat vom Haus schlafen für eine Woche, weil sie unrein sind. Und eben, ja, nicht kochen dürfen und das Haus nicht quasi beflecken dürfen. Also das ist so, so stark verankert und einfach so viele Jahrtausende weitergetragen worden, dieser Mythos. Deswegen, das geht auch nicht so schnell, das muss man auch sagen. Deswegen ist auch total wichtig, einfach alle Beteiligten ja in diesem internationalen Menstrual Movement, ja, wo wir uns alle dazu zählen, dass einfach, ja, so schnell wie möglich dieser Mythos aus der Welt geschafft wird.
Genau, also kurzum, es ist nicht unsauber, es ist vollkommen natürlich, aber spannenderweise gibt es auch in Österreich solche Mythen, die dazu passen, finde ich. Die fand ich sehr spannend, was da gekommen ist. Eine Frau mit Menstruation macht schlechte Mayonnaise, der Schlagobers geht schneller kaputt und die Milch wird schneller sauer. Und ich habe dann drüber nachgedacht, so, wo kommt das her? Und habe auch Instagram nachgefragt, so, hey, habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen dazu? Und eine Followerin hat mir dann geschrieben, dass sie eben auch glaubt, dass es damit zu tun hat, dass die Meinung vorherrscht, man ist unsauber und durch dieses Unsaubere wird schneller irgendwas kaputt. In anderen Ländern ist es scheinbar so, dass man dann tatsächlich nicht kochen darf, deshalb... Vielleicht kommt das daher?
Ja, also da gibt es eine Geschichte dazu. Und zwar tatsächlich gab es einen Wiener Arzt, der Anfang des 20. Jahrhunderts herausgefunden hat, dass es einen Stoff im Menstruationsblut geben soll namens, und diesen Namen hat er sich selber ausgedacht, Menotoxin. So, und dieser Wiener Arzt hat seine Haushälterin anscheinend beobachtet. Und immer wenn die kam, die war halt anscheinend einmal im Monat da, wie auch immer, sind die Blumen verwelkt. Und er hat dann daraus abgeleitet, dass sie immer, wenn sie da ist, ihre Menstruation hat und dann immer die Blumen weg werden. Völliger Blödsinn. Das wurde von seinen Kollegen tatsächlich auch natürlich sofort widerlegt und wissenschaftlich ist das halt genau null fundiert gewesen. Aber dieser Mythos wurde tatsächlich weitergetragen und interessanterweise auch eben tatsächlich von einem Arzt aus Wien. Und das kann ein Grund sein, damit es einfach sich diese Mythen noch und noch immer halten. Und vielleicht auch ein Kommentar noch dazu, eben auch zu dieser Unreinheit. Ich habe letztens auch mal wieder mit einem Frauenarzt gesprochen und der hat mich auch mal wieder erinnert, ja, Menstruationsblut oder einfach natürlich die Gebärmutterschleimhaut, das ist das Wertvollste natürlich überhaupt, ja, weil ich meine, da kann sich ein Baby einnisten und deswegen ist auch eben dieses, wie man auch dieses Blut behandelt, einfach auch eine ganz wichtige Sache eigentlich, wie man mit seinem eigenen Körper auch umgeht. Weil es einfach ganz was Wertvolles und Wichtiges ist.
Das ist ein schöner Ansatz. Ich merke das immer, wenn ich Workshops in Schulen gebe und mit den Mädchen arbeite und wir dann über den Zyklus sprechen, ist es wirklich jedes Mal so ein Wäh. Und ich merke auch bei Erwachsenen, dass ganz viele gar nicht wissen, was ist der Zyklus genau, was passiert da überhaupt und warum hat man die Menstruation überhaupt? Das ist auch sehr spannend. Dazu passend habe ich nämlich auch einen Mythos. Man kann während der Menstruation nicht schwanger werden.
Ja, also ich glaube, da bist du eh auch die perfekte Ansprechpartnerin dafür, dass dieser Mythos, weil du ja auch mit ganz vielen Jugendlichen arbeitest, leider gerade immer noch existiert. Und das ist nicht nur bei Jugendlichen, sondern das ist auch bei Erwachsenen. Und das ist halt eigentlich einfach eine Rechenaufgabe, die aber viele einfach nie gemacht haben, weil sie nie sich mit ihrem Zyklus auseinandergesetzt haben, dass das tatsächlich möglich ist. Ja, also wenn Frauen einfach einen kurzen Zyklus haben und Sperma kann mehrere Tage im Körper überleben, dann kann das sehr wohl möglich sein. Und da gibt es genügend Fälle, die das ja auch beweisen.
Richtig.
Dass es möglich ist. Und das ist aber auch, was wirklich bei unserem Schulprojekt immer ein großes, großes Augenaufreißen bedeutet, aha, das geht ja doch. Und wir haben ja eine Umfrage gemacht mit 1100 Jugendlichen im Jahr 2017, um mal herauszufinden, naja, was wissen Jugendliche denn überhaupt zu diesem Thema? Und da ist auch rausgekommen, dass 53% der Jungs glauben, Menstruation dient der Verhütung. Ja, das heißt, im Umkehrschluss, wenn eine Frau ihre Regel hat, dann kann sie nicht schwanger werden.
Also an die Hörerinnen und Hörer, das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, aber mein Blick dazu war ziemlich überrascht. Es ist auch ganz leise geworden. Und
Augenrollen ergänze ich noch.
Aber andererseits, ich denke mir dann auch immer, ich meine, die Burschen, die befragt wurden, können nichts dafür, dass sie das nicht wissen.
Absolut nicht.
Auch erwachsene Frauen und Männer, die den Zyklus nicht so gut verstehen, können nichts dafür, dass sie das nicht wissen, sondern es wird einfach oft nicht oder falsch erklärt. Und deshalb ist es mir und euch mit Ready for Red einfach wichtig, dass wir da viel mehr Aufklärungsarbeit machen, damit man einfach versteht, was ist der Zyklus, wie funktioniert der, wie kann man sich ausrechnen, wie lang der ist, auf den eigenen Körper hören. Es ist total spannend. Also ich habe letztens einen Workshop zum Thema natürliche Familienplanung besucht und es war einfach total spannend, weil ich auch noch mal ganz viel gelernt habe, einfach wie man den eigenen Körper gut beobachten kann und wie man das alles ausrechnen kann. Und es ist echt nicht so einfach und deshalb verstehe ich, dass viele verwirrt sind. Umso besser ist es, wenn man sich damit auseinandersetzen kann.
Absolut, ja, und das ist ja auch wirklich was Schönes und man kann ja einfach auch da den Körper wirklich in unterschiedlichen Lebensphasen begleiten, weil natürlich auch ein Zyklus einer 15-Jährigen, ja, kann anders sein als einer 30-Jährigen, verändert sich ja auch immer mal wieder im Leben und da kann man sich einfach ganz gut selbst beobachten und begleiten und ja, sich vielleicht auch mal wieder erinnern, sollte ich mal wieder zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin, war ich denn schon mal bei der Vorsorge dieses Jahr? Also das auch ein kurzer Reminder an alle Hörerinnen und also Hörerinnen in dem Fall, alles was wirklich Vorsorge angeht, nicht schleifen lassen, sondern wenn ihr dieses Jahr noch keinen Termin ausgemacht habt, dann hiermit ein kleiner Reminder, wäre ganz großartig.
Na super, ich gehe mal schnell telefonieren. Okay, ein anderer Mythos, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist, das Tampon kann eine Jungfrau entjungfern.
Der gute alte Mythos des Jungfernhäutchens.
Ja, richtig.
Richtig, genau. Ja, also eine Sache dazu, die ich gelernt habe, das Wort Jungfernhäutchen ist ja schon mal per se völliger Blödsinn.
Richtig.
Und in Schweden, glaube ich, wurde das jetzt schon offiziell umbenannt in Scheidenkranz, was ich sehr schön finde eigentlich von der Bezeichnung her. Und eben dieses Hymen, wie es sich alle vorstellen oder wie es uns einfach kommuniziert wird, auch gerade in jungen Jahren, das existiert halt nicht. Und deswegen, also dass quasi eine Haut durchbrochen werden muss, das ist ja de facto nicht der Fall. Und deswegen ist er einfach auch, das bei jeder Frau anders, dieser Scheidenkranz. Und kein Tampon kann quasi ein Jungfernhäutchen zerstören.
Es gibt in Deutschland gerade ja eine Petition, dass das Wort Jungfernhäutchen abgeschafft werden soll, dass auch diese Hymenrekonstruktionen, wo dann tatsächlich eine Haut eingenäht wird, ja, am Scheideneingang verboten werden oder zumindest, wenn es wirklich darum geht, dass eine Person das aus welchen Gründen auch immer benötigt, um nicht gefährdet zu werden, dass es dann nicht mit einem riesigen finanziellen Aufwand verbunden ist. Ich wohne zwar nicht in Deutschland, ich habe die Petition trotzdem unterschrieben, weil ich es sehr wichtig finde. Insbesondere, weil es auch aus sexualpädagogischer Sicht ganz spannend ist, dieses Jungfernhäutchen. Als würde das bedeuten, man hat zum ersten Mal Geschlechtsverkehr gehabt und das erste Mal als das riesige, arge Mysterium, das wehtun muss, ist sowieso wieder eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da könnten wir noch eine ganze Folge nur
absolut
dazu aufnehmen.
Ja.
Aber deshalb finde ich diesen Mythos immer interessanter und das ist tatsächlich etwas, was mir in den Workshops ganz oft begegnet. Sowohl bei den Tampons, ganz schlimm ist es bei der Menstruationstasse, das kann sich keins der jungen Mädchen vorstellen.
Ja, also wir haben tatsächlich auch die Erfahrung zum Beispiel beim Messen. Wir sind immer wieder beim Messen und da ist es so, dass teilweise wirklich auch junge Mädchen kommen. So, das mit den Tampons ist ihnen total unsympathisch. Sie möchten eigentlich gleich die Menstruationskappe probieren. Das passiert auch, aber das sind natürlich dann auch Mädchen, die sich mit ihrem Körper schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, auch wenn sie erst 14, 15 sind oder so. Aber klar, also auch in dieser Altersgruppe, eben das haben wir auch abgefragt bei der Umfrage, die natürlich komplett anonym war, dass einfach 70% damit ich auch wirklich Binden benutzen. Und wenn ich mich zurückdenke an diese Zeit, ja, ich habe auch in der Anfangszeit einfach immer Binden benutzt, ja, weil man sich erst mit dem eigenen Körper anfreunden muss und natürlich dann plötzlich was in den Körper. Klar, das ist eine Umstellung und das muss man sich auch selber ein bisschen kennenlernen, ja.
Und es ist ja auch in Wahrheit egal, was man verwendet, sondern jede Frau muss es für sich selber herausfinden und entscheiden. Und
wie sie sich
da gibt es kein Besser, kein Schlechter oder Sonstiges. Nicht. Es ist einfach nur interessant, dass da so ein Konnex gezogen wird. Und was ich persönlich immer ein bisschen schockierend finde, ist in den Workshops eben mit den Mädchen, geht es auch immer darum, was tue ich, wenn das Schnürchen vom Tampon abreißt. Ich meine, es passiert nicht wahnsinnig oft, aber wenn es passiert, wie tue ich dann? Und viele erwachsene Frauen würden sich jetzt vielleicht denken, okay, dann nehme ich es raus, passt schon. Aber bei den Mädchen kommen wirklich so Ideen auf, was war das Schlimmste? Ich nehme eine Pinzette, ich gehe zum Arzt oder zur Ärztin, war auch so ein Ding, was besser ist als eine Pinzette auf jeden Fall. Aber auf die Idee, dass sie mit den Fingern hineingreifen in die Scheide und es rausnehmen, kommen wenige. Und wenn ich es dann erzähle, dann ist oft die Reaktion, bäh. Nein, das kann ich doch nicht machen. Also das ist immer sehr spannend.
Ja, das glaube ich. Also sicher, dieses auch sich selbst anfassen, klarerweise in diesem Alter, also es ist ja nicht nur in diesem Alter, sondern ist ja grundsätzlich bei vielen Frauen ja noch immer ein Problem. Und deswegen, also nochmal die Brücke zu Hygieneprodukten, ist es ja auch so, dass in den USA zum Beispiel diese Applikator-Tampons total en vogue sind. Also für alle, die das nicht kennen, das ist einfach so leider in vielen Fällen ein Plastikapplikator, der ein extremes Müllthema ist, an den Tampons dran und das fungiert quasi als Einführhilfe. Und da muss man sie nicht anfassen wie bei einem normalen Tampon.
Total spannend. Ich habe die mal gesehen und habe nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Und außerdem finde ich es total unpraktisch, weil das Schöne an einem Tampon ist, du kannst es in die Hosentasche stecken und das ist ganz klein und keiner sieht es und dann kannst du aufs Klo gehen. Und diese Riesendinger passen in keine einzige Hosentasche. Also die sind riesig. Ein anderer Mythos, den ich gehört habe, war, während der Menstruation darf man keinen Sport machen.
Ja, auch noch immer ein großer Mythos, der vor allen Dingen in Klassenzimmern vorherrscht, wenn man mal keinen Bock auf Sport hat. Ich glaube, da können wir uns auch alle ein bisschen zurückerinnern. Ich kann nicht. Ich habe die Menstruation. Ich kann leider keinen Sport machen. Ich muss leider an der Seite sitzen und ratschen. Das hat sich da manifestiert. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn, weil ist ja genau das andere. Also Sport ist immer gut und gerade einfach auch, wenn man ein bisschen Regelschmerzen hat. Also natürlich, wenn man sich am Boden krümmt und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, was ja auch bei vielen Frauen der Fall ist, dann macht es keinen Sinn, irgendwie an Sport zu denken. Aber auch ich kenne das sehr gut, so einen Spaziergang oder ein bisschen Bewegung auch bei Regelschmerzen kann Wunder wirken. Es gibt ganz tolle Yoga-Übungen. Die haben wir auch bei uns im YouTube-Channel mit einer Yoga-Lehrerin mal ausprobiert. Da kann man ganz tolle Übungen machen, die einen auch wirklich einfach unterstützen und ja, einfach den eigenen Körper in dieser Zeit, gerade wenn man ein bisschen vom PMS geplant ist oder von Regelschmerzen, dann auch wirklich sich selber was Gutes tun.
Ich habe sogar von einer Freundin gehört, die bei mir einen Beckenbodenkurs besucht hat, dass das bei ihr geholfen hat. Also, dass sie seitdem viel weniger Menstruationsbeschwerden hat. Das fand ich super spannend. Und ich hatte damals eine Sportlehrerin, die das nicht durchgehen hat lassen, die dann immer gesagt hat, ja wunderbar, das hilft total gut gegen Menstruationsbeschwerden. Und ich habe mir gedacht, nein. Damals war ich sehr unsportlich. Mittlerweile mache ich wahnsinnig gern Sport, aber damals war das wirklich so, nicht einmal das gilt als Ausrede. Wie unfair. Naja, ich würde gern bei den Schmerzen gleich bleiben, weil da kamen zwei Sachen. Und zwar das eine war, Schmerzen sind normal, auch wenn sie sehr stark sind. Ein Tritt in die Eier tut auch weh. Danke für diesen wunderbaren Spruch. Das haben scheinbar mehrere meiner Followerinnen zu hören bekommen. Und das andere war, starke Beschwerden vergehen mit dem Kinderkriegen. Was hat es mit diesen starken Schmerzen auf sich und wo kommt das her und was kann man dagegen tun?
Also Regelbeschwerden an sich, da bringe ich jetzt wieder zwei Zahlen mit. Und zwar haben wir auch eben aus unserer Umfrage mit den Jugendlichen herausgefunden, dass knapp 90% wirklich der Mädchen angeben, sie haben starke Menstruationsbeschwerden. Beschwerden, eben von Bauchschmerzen angefangen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, die Klassiker. Also das ist so in der Altersgruppe 10 bis 16. Erwachsene Frauen, da ist die Zahl ungefähr bei 70-75%, die angeben einfach, sie haben wirklich auch extreme Beschwerden. Und ja, das kann einfach unterschiedliche Ausprägungen haben, also eben wirklich von Bauchkrämpfen bis eben starke Migräneanfälle. Und ganz unterschiedlich sich einfach auch bei jeder Frau auswirken. Und manche Frauen sind auch in der glücklichen Lage, die haben einfach gar nichts. Und das hat oder kann mit der Lebensweise zu tun haben, de facto. Das kann mit gewissen Erkrankungen zu tun haben, also Stichwort Endometriose. Ich glaube, da sprechen wir nochmal drüber, was das genau ist. Und ja, also da ist einfach wichtig zu wissen, wie kann man sich da auch einfach wirklich selber helfen. Da muss man eben die 5 Hammerschmerztabletten nehmen, damit man überhaupt seinen Alltag schafft? Oder geht es vielleicht auch anders? Und auch gerade das Thema Regelbeschwerden oder Menstruationsbeschwerden, das ist ja auch noch ein extrem heikles Thema, was das berufliche Umfeld angeht beispielsweise. Oder natürlich auch in Partnerschaften und so weiter. Also das ist eine heikle Diskussion, wo man als Frau sich natürlich nicht in eine gewisse Opferrolle reindrängen lassen darf. Aber es ist ein Thema, das sehr wohl ernst genommen werden muss.
Stichwort Tritt in die Eier.
Genau, also das finde ich wunderschön. Ja, also es ist ein total schöner Vergleich.
Ja, ich würde gleich bei Endometriose bleiben wollen. Und zwar ist es ein Thema, das sehr unbekannt ist. Ich glaube, die meisten Frauen haben schon von Endometriose gehört, aber die wenigsten wissen tatsächlich, was ist das. Und auch da haben ein paar meiner Followerinnen geschrieben, ja, Endometriose ist ein Thema, das viel zu wenig behandelt wird. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ist das?
Also Endometriose ist eine gutartige Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut und da siedelt sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter an. Ja, das heißt, es kann zum Beispiel an der Blase oder im Darm sein und diese Gebärmutterschleimhaut entzündet sich und blutet auch ab, eben mit der Menstruation. Und das kann eben zu extremen, extremen Schmerzen und Beschwerden führen, auf ganz unterschiedliche Weise. Also da gibt es ganz unterschiedliche Grade auch quasi dieser Erkrankung. Und das tatsächlich wirklich Schockierende ist, dass jede 10. Frau eigentlich von dieser Erkrankung betroffen ist und die wenigsten wissen aber davon. Das heißt, wenn man auch wirklich extreme Regelbeschwerden hat, das heißt eben, wenn man sich einmal im Monat am Boden krümmt, sich übergeben muss, nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und sich die Mega-Hammer-Schmerztabletten reinschmeißen muss, dann wäre de facto auch hier der Hinweis mal, sich das gemeinsam mit einer Ärztin oder einem Arzt anzuschauen. Und das ist aber das nächste Problem hier auch wirklich die Empfehlung, sich jemanden zu suchen, der sich da auskennt. Weil auch von medizinischer Seite ist es so, das wissen wir von Betroffenen, dass sich da einfach viele Ärztinnen und Ärzte auch nicht auskennen. Das heißt, hier auf jeden Fall zu einer Spezialistin oder zum Spezialisten gehen.
Genau, also ich habe auch mit 2 Betroffenen von Endometriose dann auch geschrieben noch, weil das Thema eben aufgekommen ist und habe dann auch eine Erklärung gepostet von einer Betroffenen. Und eine andere hat dann gemeint, es ist schleimhautähnliches Gewebe, prinzipiell, nur so. Wobei es da ganz wenig Forschung gibt immer noch, obwohl so viele Frauen betroffen sind, gibt es da ganz, ganz wenig. Und der Hinweis war auch, unbedingt immer zu einem Spezialisten oder einer Spezialistin gehen. Es gibt in Wien zum Beispiel ein Endometriosezentrum.
Genau, also hier der Hinweis wirklich, es gibt diese Zentren in Österreich, in Deutschland kann man sogar auch auf Kur gehen, ja, als Endometriose-Patientin. Da gibt es zum Beispiel das Model Anna Wilken, die war mal bei Germany's Next Topmodel und die postet das auch öffentlich, dass sie diese Krankheit hat und mit der haben wir auch für unser Schulprojekt ein Video gemeinsam gedreht. Die macht auch sehr viel auf ihrem Instagram-Kanal da auch wirklich aufmerksam auf diese Krankheit, um einfach zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine und wenn wir auch oder die Patientinnen, die davon betroffen sind, einfach auch eine starke Stimme haben, dann tut sich vielleicht in der Forschung ein bisschen mehr und wird das ganze Thema viel ernster genommen. Also da braucht es de facto wirklich auch noch viel Aufklärungsarbeit.
Auf jeden Fall, ja. Okay, das waren jetzt mal die größten Mythen, die ich gehört habe und zu lesen bekommen habe. Ich würde noch gerne weiter zur Menstruationstasse weitergehen, weil es auch hier Ängste und Mythen gibt. Und auch die habe ich abgefragt. Und zwar kamen da ganz viele verschiedene Sachen. Das, was am häufigsten gekommen ist, und das kenne ich auch von mir, als ich zum ersten Mal die Menstruationstasse in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, das muss ja voll grauslich sein. Wenn man dann die Tasse rauszieht und die ist voller Blut, egal wie toll dieses Blut ist und so weiter. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das Blut gut ist und sauber ist und alles. Aber dann die Finger voller Blut haben, war schon eine Vorstellung, die für mich schwierig war. Und auch meine Followerinnen und Follower, die es geschrieben haben, sind da auch meiner Meinung. Was sagst du dazu?
Also das war bei mir persönlich interessanterweise, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, damals im Jahre Schnee, wo ich das auch zum ersten Mal ausprobiert habe, das war für mich gar nicht der Punkt, sondern für mich war eher,
aber wie kriege ich das jetzt rein und wieder raus und ist das bequem? Und das waren eher irgendwie so meine Bedenken.
Natürlich, also man kommt mit dem eigenen Blut in Kontakt, das ist so. Und da gebe ich immer ein paar Tipps, wenn man wirklich auch am Anfang sich erst rantasten möchte, auch an dieses, ich sag mal, System und wie das funktioniert, dann zum Beispiel einfach in der Dusche wechseln. Mhm. Ja, also das ist so ein Tipp, wo man sich ein bisschen helfen kann am Anfang, eben wenn man sich da erst rantasten will. Und das macht man aber dann 2-3 Zyklen und dann ist das auch ganz normal.
Es haben dann auch ein paar gefragt, wie mache ich das, wenn ich sie unterwegs ausleeren muss? Wie macht man das, wenn das Waschbecken nicht im selben Klo ist, wenn man in der Arbeit ist und mit der Tasse rausspazieren, machen die wenigsten. Aus meiner Sicht wäre es kein Problem prinzipiell, aber es ist dann doch noch immer ein Tabu. Was tun?
Absolut, also das ist auch eine gute Frage. Also die erste Geschichte ist die, und das ist auch Teil natürlich dieses Tabubruchs, wenn man irgendwo ist, ja, und es gibt tatsächlich einfach keine Toilette. Ja, wieso einfach nicht rausgehen und abwaschen, wieder einsetzen?
Genau.
Ist es denn so schlimm auf einer Frauentoilette? Also das ist das Erste, wo man sich einfach selber fragen soll, ist das denn so schlimm? Oder da erinnere ich kurz an dieses Dealen von Tampons auf Frauentoiletten, wo jedem klar ist, also jede fünfte Frau hat in diesem Moment auf unserem Planeten ihre Menstruation. Punkt. Das kann man sich rein statistisch durchrechnen. So, und deswegen auch auf Frauentoiletten völliger Schwachsinn, sondern ich habe die Regel, hast du vielleicht einen Tampon und that's it. Und wieso sollte es nicht auch mit der Menstruationskappe irgendwann so sein? Aber klarerweise ist es noch nicht und eben manchmal will man einfach auch quasi in dem Fall auch nicht, dass das jetzt alle wissen. Und der erste Tipp ist immer, sich eine Behindertentoilette zu suchen. Da gibt es ein Waschbecken. Die muss es theoretisch überall geben. Ich sag mal theoretisch, in öffentlichen Gebäuden zum Beispiel. Der zweite Tipp ist, sich eine Wasserflasche mitzunehmen und mit dieser Wasserflasche, also die Kappe quasi zu entfernen. Und dann die Wasserflasche de facto herzunehmen und die Kappe über den Klo auszuwaschen. Mhm. Ja, das ist noch eine andere Möglichkeit. Wer es noch einfacher haben möchte, wir haben so Reinigungstücher, speziell für das Material von den Menstruationskappen. Das heißt, hier bitte keine Babytücher oder irgendwas verwenden. Das kann im schlimmsten Fall das Material schädigen. Sondern da gibt es eben spezielle Tücher, die aber so wie eine Art Feuchttücher wirken und mit denen einfach die Kappe abwischen und dann wieder einführen. So, und jetzt ist das Allerwichtigste, egal was man macht von diesen Varianten, immer noch Hände waschen. Diese persönliche Hygiene ist teilweise auch noch nicht angekommen. Betrifft auch das Tamponwechseln.
Und auch, wenn man es zu Hause macht.
Genau.
Also das ist ja dann immer der Fall.
Genau. Mhm.
Spannend. Ich habe dasselbe mal mit einer Freundin besprochen, die schon länger die Tasse verwendet und die hat gemeint, also im Notfall pinkelt sie drauf. Was sagst du dazu?
Also das habe ich auch schon gehört, dass das empfohlen wird. Ich würde davon abraten.
Okay.
Absolut. Ja, also dann lieber nur mit Klopapier abwischen. Und diese Variante gibt es natürlich auch. Einfach mit Klopapier abwischen und dann wieder einführen. Und da ist einfach auch das Wichtigste, einfach Hände waschen davor. Mhm. Und deswegen aber... Klar, es ist dann ein Thema, das ist immer ein Vorteil der Menstruationskappe, ist ja der, dass man die Kappe viel länger, also einen Tampon tragen kann. Das heißt, bei mir persönlich stellt sich die Frage meistens nicht, weil ich tue die Kappe in der Früh rein, gearbeitet, komme am Abend nach Hause, mache den Wechsel und that's it. Und das heißt, für viele Frauen, die jetzt, ich sag mal, normale Blutung haben, eben ist das dann easy. Aber natürlich, wenn eine Frau sehr, sehr starke Menstruationsblutung hat und die alle 2 Stunden wechseln muss, dann ist natürlich was anderes.
Das Zweite, was ganz häufig gekommen ist, man bekommt die Tasse nicht mehr heraus. Was tun, wenn man sie nicht mehr herausbekommt? Passiert das wirklich?
Also das Wichtigste ist da keine Panik. Ja? Also die Menstruationskappe kann nicht im Körper verschwinden. Da sind wir dann wieder bei den anatomischen Grundkenntnissen. Und da ist es einfach so, dass viele Frauen verkrampfen sich gerade am Anfang. Und dieses Verkrampfen kann eben dazu führen, ja, dass die Kappe tatsächlich einfach schwieriger wird zum Entfernen. Top-Tipp, in die Schanzenhocke gehen, sich also wirklich hinhockeln. Mhm. Und dadurch drückt quasi auch der Beckenboden einfach die Kappe auch automatisch ein bisschen nach unten. Also da geht dann ein Zentimeter, ist sie dann weiter unten. Und dann ist ein bisschen Fingerfertigkeit gefragt. Aber es ist wirklich so, dass man ja auch mit der Zeit ja Muskeln bekommt. Das ist ja auch total spannend. Da gibt es auch eine Studie, die herausgefunden hat, by the way, ich schweife kurz ab, dass Frauen, die eine Menstruationskappe benutzen, dass sich quasi das Sexleben seit der Nutzung auch verbessert hat, weil man eben gewisse Beckenbodenmuskeln anders aktiviert oder anders spürt als davor. Und das ist auch ganz spannend. Vielleicht kann das die eine oder andere Hörerin auch tatsächlich bestätigen. Das war eine Studie, ich glaube, die kam irgendwo aus dem Norden, also ganz spannend. Und da ist wirklich einfach der Beckenboden einfach ein ganz wichtiger Hinweis. Das heißt, hinhockeln, Beckenboden anspannen und dann sich davor entspannen, den Beckenboden anspannen und dann wirklich mit einem Finger diesen Unterdruck lösen. Also bitte auf keinen Fall einfach dran ziehen. Das ist auch was, wo wir auch gerade, wenn wir beim Essen mit Frauen sprechen, immer wieder drauf kommen, dass einfach Frauen wirklich einfach dran reißen beim Rausziehen, so wie beim Tampon. Also das bitte nicht. Eben immer erst mit einem Finger oder mit zwei Fingern. Da kann jede Frau ihre eigene Technik finden, diesen Unterdruck lösen und dann die Kappe entfernen.
Wegen dieser Studie, die du gerade erwähnt hast, finde ich sehr spannend, als Sexualberaterin natürlich mein Thema. Wahrnehmung während des Geschlechtsverkehrs. Ich glaube, das hat einerseits natürlich was mit Beckenboden zu tun, der dadurch trainiert wird und man viel mehr wahrnehmen kann. Aber andererseits, glaube ich, liegt es auch daran, dass man sich beim Einführen der Menstruationstasse ja den Finger in die Scheide steckt und dadurch die Empfindungen ganz anders werden. Das heißt, auch zum Beispiel in der Beratung, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, sie spürt beim Geschlechtsverkehr wenig in der Scheide, ist eine Übung, die man vorschlagen kann, je nachdem natürlich, also es kommt immer auf die Frau an, dass sie ihre eigene Scheide exploriert, das heißt, dass sie sie wirklich abtastet mit den Fingern, weil dann eine Vernetzung zum Gehirn stattfindet. Das heißt, dass sie dann wirklich mehr Wahrnehmung hat, mehr spüren kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum das viele Frauen bei dieser Studie angegeben
haben. Total spannend, ja.
Und das muss ich kurz nachfragen. Du hast gesagt, wenn man sich hinhockelt, muss man den Beckenboden anspannen oder entspannen?
Also das Entspannen davor, ja, also keine Panik, es wird also rausgehen, das ist wichtig. Sich dann kurz mal durchatmen, wenn man eben das Gefühl hat, man mag verkrampft und oha. Dann hinhockeln und dann den Beckenboden anspannen. Und dann wirklich merkt man eh, dass die Kappe sowieso automatisch eben weiter nach unten geht. Wenn das immer passiert, dann würde ich auch empfehlen, mal auf eine andere Kappe de facto umzusteigen.
Das Gegenteil, also der Gegenteilmythos, den ich bekommen habe, war, die Tasse fällt von selbst heraus.
Das habe ich tatsächlich noch keinen Fall gehabt, wo das passiert ist. Also wenn, dann kann es sein, dass die Kappe einfach viel zu klein ist. Ja, und wenn man da irgendwie aufs Klo geht und quasi falsch presst, ja, dass man die automatisch mit rauspresst, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Sonst habe ich das persönlich von unseren Kunden noch nie gehört.
Als Beckenbodentrainerin muss ich jetzt kurz anmerken, am Klo soll sowieso nicht gepresst werden.
Guter Punkt.
Bitte nicht pressen. Ich weiß, dass es jetzt für viele ein bisschen verwirrend sein könnte. Auch in den Kursen, wenn wir zum Thema Pressen auf der Toilette reden, kommt ganz oft, ja, aber wie soll das sonst funktionieren? Da gebe ich immer den Tipp, wenn es zum Beispiel beim Harnlassen das Problem gibt, dass man pressen muss, damit es rausfließt, dann am besten einfach aufs Klo setzen, sich Zeit nehmen und ganz laut machen. Und wer sich nicht sicher ist, ob man presst gerade, kann mal versuchen, am Klo zu pfeifen oder zu summen. Hat zwar bei einer Freundin von mir dazu geführt, dass ihr Mann dann reingekommen ist, weil er dachte, dass sie nach ihm pfeift. aber naja, ist ja egal. Eigentlich ist es wurscht. Und man kann so testen, ob man presst.
Ja, schön, schön, dass wir alles durchbesprechen.
Ja, die Alltagstipps kommen genau. Hier raus. Und etwas anderes, was auch ein paar meiner Followerinnen als Sorge hatten, war, das Blut staut sich bei einer Menstruationstasse zurück und kann nicht mehr ablaufen. Und das andere war, sie kann überlaufen. Also beides.
Genau, also zum Thema Ablaufen. Also grundsätzlich ist es natürlich so, es läuft ab. Also die Menstruationskappe sitzt ja auch nicht, also das ist auch ein Mythos, bitte nicht irgendwie weit nach oben schieben, bis es nicht mehr geht, sondern die Menstruationskappe sitzt relativ weit unten am Scheideneingang. Das heißt, nur so weit einführen, bis man sie nicht mehr spürt, bis dieser Punkt da ist, den man ja auch vom Tampon kennt. Und sie sitzt tendenziell auch ein bisschen weiter unten als ein Tampon, de facto. Das heißt, da auf jeden Fall sich da auch nochmal überlegen, eben wenn man vielleicht schon mal auch einen Test gemacht hat, eben, dass man da bewusster ist, wo die Kappe sitzt. Und das heißt, das Blut kann ablaufen. Ja, es ist hier kein Stau. Das ist beim Tampon ist da noch eher sogar ein Stau. Und was man natürlich hier noch den Vorteil hat, dass sich hier eben kein Blut mit Luft mit einer Faser vermischt, sondern man ist ja quasi abgedichtet durch diesen Unterdruck und das Blut läuft einfach in diese Kappe ab. Aber natürlich ganz wichtig, das regelmäßige Wechseln klarerweise ist hier auch ganz wichtig. Und zum Thema Überlaufen, ja, eine Menstruationskappe kann überlaufen. Wenn sie voll ist, dann ist sie voll und dann ist klarerweise so, löst sich auch der Unterdruck und es kann de facto auch was überlaufen. Also das ist auch so, das heißt, es ist nicht der Fall, dass die Kappe voll wird und es staut sich alles nach oben, sondern sie würde überlaufen, was klarerweise dann einfach auch was Natürliches ist und das merkt man dann. Das heißt, auch wenn man sich da am Anfang noch nicht sicher ist, einfach mal eine Slipanlage dazu, da bitte auch wieder Bio achten oder eine Stoffslipanlage zum Beispiel und da kann man sich dann am Anfang ein bisschen helfen, wenn man noch nicht ganz weiß, eben wie viel blutet man denn wirklich, weil das wird einem halt präsentiert mit der Menstruationskappe.
Spätestens dann weiß man es, das stimmt. Genau. Okay, und der letzte Mythos über die Menstruationstasse. Frau darf damit keinen Handstand machen.
Ja, das ist auch ein ganz schöner Mythos. Also ich kenne die wenigsten Zirkusartistinnen, die ungefähr 5 Stunden pro Tag im Handstand verbringen. Das ist, glaube ich, eher nicht so der Fall. Wenn man mal dazwischen Yoga macht und Handstände macht, das kann man natürlich machen, weil auch das Menstruationsblut, das ist ja nicht wie flüssiges Blut, sondern das ist ja dickflüssig, das sind ja Gewebereste dabei. Das heißt, wenn man da sich mal ein paar Minuten in Handstand stellt, ist das keine Dramatik.
Okay, also ich kann keinen Handstand, deshalb habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich fand die Frage und den Mythos sehr spannend, auf die Idee wäre ich nämlich nicht gekommen. Okay, jetzt haben wir alle Mythen durch und jetzt ist für mich schon noch die Frage, was können wir tun, um diese Mythen loszuwerden? Ich weiß, es geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber was können wir alle tun?
Also ich glaube, da tust du schon sehr viel als Sexualpädagogin im Bereich Aufklärung und das ist für uns auch ganz wichtig und deswegen haben wir auch unser Schulprojekt Ready for Red angefangen, wo wir einfach wirklich die nächste Generation schon empowern und einfach diese Mythen schon in der nächsten Generation entlarven und das betrifft klarerweise die Mädchen, aber eben auch die Jungs.
Und was ich sehr, also das möchte ich jetzt wirklich hervorheben und loben, weil ich natürlich Ready for Red auch verwendet habe, mir angeschaut habe und auch in den Klassen schon verwendet habe. Ich finde schön, dass ihr auch darauf eingeht, dass es eben nicht nur Frauen sind, die menstruieren. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz vielen Leuten nicht klar ist, dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt. Und ich finde es schön, dass ihr das einfach auch klarstellt auf der Plattform.
Ja, also das ist uns auch ganz wichtig, also dass natürlich diese Plattform auch inklusiv ist. Und natürlich menstruieren nicht nur Frauen. Klarerweise, also wir haben da ein ganz tolles Interview mit einem Transgender-Mann gemacht, den wir jetzt auch schon länger kennen. Da haben wir auf unserem Blog Meine Regel, mein Planet ein Interview mal mit ihm geführt, das kann man nachlesen und da hat er uns einfach seine Menstruationsgeschichte erzählt. Das ist wirklich spannend. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es natürlich auch Frauen gibt, die sich ja selbst als Frauen bezeichnen und aber auch nicht menstruieren. Und zum Beispiel, und das ist eine Zahl, die auch immer durch das Internet geistert, dass jede 5000. Frau einfach ohne Gebärmutter geboren wird. Also das ist einfach dann natürlich der andere Fall. Das heißt, da muss man eigentlich auch sensibel sein und das Thema Period Positivity ist super und es ist extrem wichtig, aber es darf einfach auch nicht ausgrenzend sein.
Was hältst du davon, dass es Frauen gibt, die zum Beispiel mit Menstruationsblut Bilder zeichnen, die so Menstruationszyklen haben, die sich zusammensetzen und dann das irgendwie positiv feiern und so weiter?
Was Wunderschönes, es ist was Wunderschönes. Also es gibt ja auch Frauen, die das Blut ihrer Menstruationskappe, und da haben sie es ja schon gesammelt, präsentiert, auch zum Blumendüngen verwenden. Ja? Also auch für den Garten, das ist eine ganz schöne Bewegung und why not? Und je mehr auch da passiert und glaube ich, je mehr wir alle in unserer Gesellschaft auch eben das Thema Blut sehen, ja? Also Stichwort blaues Blut in der Werbung, wo gewisse Hersteller eben immer blaues Blut oder blaue Flüssigkeit auf Binden geschüttet haben, hat ja auch dazu geführt, dass gewisse Männer glauben, dass Menstruationsblut einen Blaustich hat. Also das darf man ja auch nicht vergessen, was das alles mit uns macht und wie einfach wirklich dieses Blut an sich dargestellt wird in unserer Gesellschaft. Und deswegen, je mehr wir damit in Kontakt kommen, desto besser. Und deswegen gibt es da ganz, ganz tolle Künstlerinnen auf der ganzen Welt, die sich damit auseinandersetzen. Und natürliche Farbe, großartig.
Das ist auch der Grund, warum die Plattform Ready for Red heißt, oder?
Genau. Sehr schön. Für unser Schulprojekt Ready for Red suchen wir auch gerade eben Lehrkräfte und Pädagoginnen und Pädagogen, die auch Lust haben, mit der Plattform zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr Lehrkräfte kennt oder Leute, wo ihr denkt, das wäre ganz wichtig, dass die auch in ihren Jugendgruppen oder in der Jugendarbeit das Thema Menstruation vermitteln wollen, dann gerne bei uns melden und wir freuen uns sehr.
Kann ich sehr empfehlen. Also die Online-Plattform ist auch sehr jugendlichen nah, einfach weil es jetzt nicht irgendwelche Arbeitsblätter sind, die man dann austeilt und dann beschriften sie den Uterus oder so, sondern sie können wirklich online etwas machen, sie können das dann auch zusätzlich später noch am Handy verwenden und nochmal extra anschauen und Sachen durchmachen und es ist wirklich sehr interaktiv und mir gefällt es sehr gut.
Das freut mich total. Ja, es sind über 70 Tools in der Plattform und wir haben über ein Jahr daran gearbeitet und es waren auch wirklich über 500 Personen einfach beteiligt, von Jugendlichen, von Gynäkologinnen, von Sexualpädagoginnen, die einfach mitgearbeitet haben, damit das Werk jetzt so steht, wie es steht. Und wir haben eben ja, viele tausende Jugendliche schon aufgeklärt mittlerweile und das soll natürlich noch viel mehr werden.
Apropos Jugendliche, ich habe auch gesehen, dass ihr im März 150 Stoffbinden für Mädchen in einer Schule in Uganda zur Verfügung gestellt habt. Wieso ist das überhaupt wichtig und also, wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum macht ihr das?
Also wir machen ja immer wieder internationale Projekte, soweit wir können. Da gibt es riesiges Potenzial noch. Und ja, man muss sich einfach, ich habe Indien schon erwähnt, überlegen, in vielen anderen Ländern ist das Thema einfach noch viel, viel stärker tabuisiert. Und es gibt hier auch Zahlen, zum Beispiel aus Kenia, die herausgefunden haben, dass Mädchen bis zu 5 Jahre an Schulbildung verlieren, weil sie sich keine Menstruationsprodukte leisten können, deswegen zu Hause bleiben oder auch natürlich klarerweise keine Schmerzmittel und einfach den Unterricht nicht besuchen können. Und das ist halt für die gesellschaftliche Entwicklung von einem Land ein absolutes Desaster, wenn die Mädchen, wie gesagt, bis zu 5 Jahre Schulbildung verlieren. Und deswegen sind Menstruationsprodukte und in dem Fall natürlich einfach auch leistbare Menstruationsprodukte für viele Länder ganz, ganz wichtig. Also auch das Thema Menstruation kann man als Indikator hernehmen, auch natürlich für die Stellung der Frau in gewissen Gesellschaften und auch natürlich für die Zukunftsfähigkeit eines Landes, ja. Ein bisschen weiter gedacht. Und das war ganz eine tolle Schule, ein ganz ein tolles Projekt, die uns angeschrieben haben. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich unterstützen wir das im Rahmen unserer Mittel und freuen uns immer sehr und haben ganz tolle Rückmeldungen bekommen, auch von den Mädchen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der auch in Zukunft sicher auch von unserer Arbeit noch mal mehr Zeit einnehmen wird.
Sehr schön. Das heißt, ihr habt auch neue Projekte in die Richtung genannt.
Genau.
Gut, das heißt, wir haben jetzt über Uganda gesprochen. Gibt es auch in Österreich zum Beispiel Mädchen und Frauen, die keinen Zugang zu Menstruationsartikeln haben, zum Beispiel aus finanziellen Gründen?
Ja, also grundsätzlich ist so, dass das Thema Period Poverty, das ja auch in vielen Medien gerade die letzten Monate sehr präsent war, natürlich auch in Österreich eine Dimension hat. Das heißt, es gibt genügend Frauen, die jeden Cent zählen müssen, um ihre Familie durchzubringen. Und wenn man sich das mal grundsätzlich durchrechnet, wie viel Geld eine Frau in ihrem Leben ausgibt für Menstruationsprodukte, dann ist das schon einiges. Also das sind zwischen 4.000 und 10.000 Euro. Natürlich da auch wieder je nach Blutungsstärke musst du mehr Geld ausgeben für Produkte. Und das heißt, dieser ökonomische Aspekt an sich des Themas Menstruation, der ist halt auch noch nicht vielen bewusst. Ja? Da haben wir einmal das Stichwort Tamponsteuer. Da könnte man, glaube ich, auch noch mal 5 Stunden drüber reden. Aber da geht es einfach darum, warum sind Hygieneprodukte mehr besteuert als zum Beispiel Nahrungsmittel. Und da gibt es in ganz vielen Ländern schon Initiativen, wo einfach gar keine Steuer mehr auf Hygieneprodukte aufgesetzt wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Preise an sich der Produkte. Und wenn wir gerade an Jugendliche wieder denken, dann gibt es auch schon Initiativen, zum Beispiel aus New York, die, wir haben dann nämlich interessanterweise die Finanzstadträtin von New York getroffen, eine ganz, ganz tolle Frau, und die hat das durchgebracht, dass es gratis Tampons und Binden an den Schultoiletten gibt, das heißt in Schulen, in Obdachlosenheimen und in Gefängnissen. Und das ist eine ganz tolle Initiative und USA ist ja nach wie vor immer noch 10 Jahre voraus, Österreich, also ich hoffe, in ein paar Jahren haben wir das dann auch hier und auch tatsächlich immer mehr Unternehmen, aber auch öffentliche Organisationen, Unis und so weiter fragen uns auch an und sagen, ja, wir finden das wichtig und wenn Klopapier am Klo zur Verfügung gestellt wird, dann sollten das eigentlich auch Monatshygieneprodukte sein.
Man stelle sich mal vor, man müsste sein eigenes Klopapier mitbringen in die Schule.
Ja, genau das.
Wie finanziert man das?
Klar, die Finanzierungsfrage ist eine ganz wichtige Frage, aber das ist halt dann auch wieder die Sache, wie viel ist dem Staat Frauengesundheit wert. Und wir reden hier um nichts weniger als um die reproduktive Gesundheit einer Gesellschaft, die gefördert werden soll.
Was hältst du von der Idee, dass jedes Mädchen, jede Frau eine Menstruationstasse bekommt? Wenn sie es möchten natürlich.
Das wäre natürlich auch eine schöne Idee, wenn natürlich öffentlich gefördert jedes Mädchen ihr Starter-Package bekommen wird mit diesen Produkten, die sie gerne verwendet. Ja, why not? Natürlich. Auch eine gute Idee.
Wäre auch vom Nachhaltigkeitsfaktor nochmal schöner.
Absolut.
Also falls jemand zuhört, der hier Entscheidungsmacht hat, wir hätten hier ein paar Ideen.
Der Erdbewoche gehen die Ideen nie aus.
Gut, liebe Annemarie, jetzt haben wir doch schon einige Zeit lang geredet und wir sind am Ende unserer Fragen. Gibt es noch irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, was du noch sagen möchtest, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
Ja, also wir suchen natürlich immer Erdbeerwoche-Botschafterinnen auf allen Kanälen, das heißt Social-Media-Kanäle. Bei Fragen zum Thema Menstruationskappe könnt ihr euch auf jeden Fall an uns wenden. Wenn ihr Fragen zum Thema Ready for Red habt, könnt ihr euch an uns wenden. Ihr könnt euch auch die Plattform mal selber anschauen und durchklicken. Das heißt, wir freuen uns immer über Interaktion auf allen Kanälen.
Wenn ich mich da kurz einhängen darf, werden natürlich auch alle Links, die du erwähnt hast und auch den YouTube-Kanal und was weiß ich, was es da alles gegeben hat, gibt ja genug bei uns in den Shownotes verlinken. Wir werden es auf Instagram posten, wir werden es auf Facebook geben. Also man findet euch dann hoffentlich auch bei uns.
Dann Dankeschön, dass ich die Folge übernehmen durfte. Es war wirklich sehr spannend und ich freue mich immer über Menstruation und Zyklus zu reden, einfach weil es so ein wichtiges Thema ist und mir auch ein Riesenanliegen ist. Und ganz besonders hat es mich gefreut, dass wir dich hier besuchen durften bei der Erdbeerwoche und ich habe ganz viel Neues erfahren. Dankeschön.
Ja, danke euch. Ich habe mich total gefreut, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dieses drüber reden. Und das können wir alle gemeinsam machen, damit das Thema Menstruation einfach langsam, aber sicher wirklich enttabuisiert wird.
Von meiner Seite auch nochmal danke euch beiden, vor allem dir, Conny, für die Vorbereitung und für die Übernahme. Du bist ein richtiger Profi. Also Wahnsinn, Hut ab. Also bei unserer ersten, zweiten Folge hat es noch nicht so gut geklappt. Kann man, glaube ich, getrost sagen. Dir natürlich vielen Dank für das Öffnen eurer Türen und dass du auch bereit warst, mit uns und mit den Hörerinnen und Hörern über so ein wichtiges Thema auch zu reden. Und ich habe jetzt die allerletzte, wir haben mit einer Milch- und Zuckerfrage angefangen. Wir hören jetzt mit einer mit Milch- und Zuckerfrage auf. Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit einem Schluck Milch.